herzlich willkommen zum Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Silja Schultheiß. Sie hören die Nachrichten. Bei der Suche nach einem neuen Verteidigungsminister ist offenbar eine Lösung in Sicht. Der ehemalige Chef der tschechischen Advokatenkammer, Karel Čermák, bestätigte heute gegenüber der Nachrichtenagentur Čeká, dass Premierminister Vladimír Špidla ihn in diesem Zusammenhang angesprochen habe, er bereit sei, den Ministerposten zu übernehmen. Er sei von Špidla gefragt worden und habe nicht abgelehnt, so Čermák. Regierungssprecherin Anna Starková bestätigte, dass der tschechische Premier sich bereits entschieden habe, der Name des neuen Ministers jedoch noch nicht publik gemacht werde. Špidla wolle zunächst noch mit Präsident Václav Klaus über den Kandidaten sprechen. Die tschechische Polizei ist mit einem neuen Fall von Erpressung beschäftigt. Nachdem am Dienstag ein Mann festgenommen werden konnte, der mit der Vergiftung der Prager Wasserversorgung durch Cyan Kali gedroht und umgerechnet 15.600 Euro verlangt hatte, fordert nun der neue Erpresser ca. 500.000 Euro. Nach Informationen der heutigen Ausgabe der Tageszeitung Mladá fronta Dnes hat er bereits einen Abschnitt der Eisenbahnstrecke zwischen zwei Gemeinden in der Nähe des südnordmährischen Šumperk beschädigt. Da aber die Polizei nicht reagiert haben soll, wandte sich der Erpresser an die Tageszeitung. Den erneuten Drohungen zufolge sollten das nächste Mal Gleise auf einer Schnellzugstraße beschädigt werden. Der erste Block des tschechischen Atomkraftwerks Temelín ist am Dienstag nach mehrwöchigen Wartungsarbeiten wieder angefahren worden. Der Reaktor werde in Kürze erneut an das Stromnetz des Landes angeschlossen und Höchstleistung erreichen, sagte ein Sprecher. Bei der Wartung sei auch eine Turbine untersucht worden, die womöglich in der Vergangenheit Ursache für Defekte gewesen sei. Der zweite Block des Atomkraftwerks lief am Dienstag mit Höchstleistung. In der Anlage war es seit dem Auslösen der ersten atomaren Kettenreaktion im Oktober 2000 wiederholt zu technischen Störungen gekommen. Umweltschützer fordern ihre Abschaltung. Ex-Präsident Václav Havel wird am Sonntag in Österreich mit dem diesjährigen Preis der unabhängigen Kulturinitiative Globe Art ausgezeichnet. Der Preis werde ihm für sein lebenslanges Bemühen im Dienste der Menschheit sowie als Künstler, Schriftsteller und Politiker zuerkannt, teilte Globe Art heute mit. Da Havel an der Preisverleihung im Kloster Pernek bei Waldviertel nicht persönlich teilnehmen kann, wird ihn sein ehemaliger Kanzler Karel Schwarzenberg vertreten. Die Laudatio hält der Schriftsteller Pavel Kohout. Die Initiative Globe Art wurde 1997 gegründet und widmet sich gesellschaftlichen Aufgaben sowie der Verantwortung von Kunst und Wissenschaft für ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Völker und Kulturen. Der erste Preis der Organisation ging 1998 an den Musiker Yehudi Menuhin. Zum Abschluss noch die Wetteraussichten für Mittwoch. Überwiegend heiter bis bewölkt, stellenweise auch stärkere Bewölkung, Tageshöchsttemperaturen 23 bis 27 Grad, im Nordwesten nur um die 21 Grad. Soweit die Meldungen, die Sie auch im Internet abrufen können unter www.radio.cz. Im Programm von Radio Prag geht es jetzt weiter mit dem Tagesecho und Jitka Mládková.
Tagesecho.
Im nordmährischen Šumperk begann ein Gerichtsverfahren, in dem sich zum ersten Mal in der Geschichte der Tschechischen Republik ein Angeklagter der Propagierung des Kommunismus verantworten muss. Diesem Thema haben wir den ersten Beitrag im heutigen Tagesecho gewidmet. Laut jüngster Statistikangaben sind in Tschechien die Durchschnittsgehälter im zweiten Quartal des laufenden Jahres um 6,8% gestiegen, unser zweites Thema. Und weiter aus dem niederländischen Nadern, dem Bestattungsort des Gelehrten Jan Amos Komenský, kam eine unerfreuliche Nachricht. Dem dortigen Komenský-Museum droht die Schließung. Unserem Tagesecho schließt sich ein neues Wirtschaftsmagazin von und mit unserem freien Mitarbeiter Martin Ježek an. Diesmal zum Thema Prager Haus in Brüssel als finanzielles Fass ohne Boden. Zum ersten Mal wird in der Tschechischen Republik ein Gerichtsprozess wegen Verherrlichung des Kommunismus geführt. Und dieser Tatbestand hat sofort großes Aufsehen erweckt. Mehr zu diesem Thema von Dagmar Keberlova.
Der 26-jährige David Piecha, der in der ultralinks orientierten Zeitschrift Pochodeň zur erneuten Einführung des kommunistischen Regimes auch unter Anwendung von Gewalt aufgefordert und dadurch gegen das Gesetz verstoßen hat, betrachtet sich als unschuldig. Ich hätte nie gedacht, dass ich wegen eines Zettels mit einigen Aufschriften sowie für meine Ansichten je vor Gericht stehen könnte, sagte er am Dienstag vor dem Gericht in der nordmährischen Stadt Schumperk. Die Aufforderung zur Gewalt war dem Staatsanwalt zufolge der Hauptgrund für die Anklage. Nur so könne das aktuelle Regime niedergeschlagen werden, auch durch den bewaffneten Massenkampf, zitierte der Staatsanwalt eine der Aussagen von David Piecha. Des Weiteren wird Piecha der Verbreitung einer Falschnachricht und der Verleumdung angeklagt. Piecha soll erklärt haben, dass es anhand der NATO-Richtlinien möglich sein werde, auf Demonstranten vor den Botschaften der NATO-Länder zu schießen. Eine Verleumdung habe Piecha damit begangen, dass er nach dem Zerfall der Tschechoslowakei die Fotografien von 10 Politikern veröffentlicht habe, zu denen er geschrieben hatte, dass sie Verbrecher und Verräter seien und dass sie die Republik verkauft haben. Den Gerichtsprozess haben am Dienstag sowohl Piechas Anhänger, radikale Kommunisten, als auch Gegner, politische Gefangene, die jahrelang in kommunistischen Lagern inhaftiert waren, verfolgt. Die radikalen Kommunisten demonstrierten bei der Verhandlung gegen politische Prozesse. Ihre Opponenten, die Konföderation der politischen Gefangenen, stellten dem ein Transparent mit der Aufschrift »Die Folge des samtenen Betrugs« entgegen. Der Gerichtsprozess wurde fürs Erste unterbrochen, er wird Ende September fortgesetzt. Ein Vertreter der politischen Häftlinge, der aktive Kämpfer gegen den Kommunismus, Milan Paumer, sieht es als richtig an, dass sich das Gericht mit dieser Affäre auseinandersetzt. Er selbst würde die kommunistischen Bewegungen ebenso verbieten, wie man es einst auch mit der NSDAP getan hat. Der Politologe Zdeněk Zbořil wiederum ist der Meinung, dass man verbale Äußerungen, solange es sich nicht um eine direkte Aufforderung zu Gewalt handelt, nicht bestrafen sollte. Zbořil zufolge sei der Prozess ein demonstrativer Akt, damit die Öffentlichkeit sehe, dass man auch gegen die Kommunisten etwas gefunden habe.
In die gegenwärtigen Diskussionen um die von der tschechischen Regierung geplanten Finanzreform, die hierzulande die Gemüter erhitzt, platzte am Dienstag eine neue Nachricht aus dem Bereich der Wirtschaft. Das Statistische Amt veröffentlichte die offizielle Lohnstatistik für das zweite Quartal des laufenden Jahres. Kernaussage: Die Durchschnittsgehälter sind weiter gestiegen. Und zwar, wie manche Ökonomen meinen, sogar zu schnell. Gerald Schubert berichtet.
Irgendwie wollen die am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Amtes auf den ersten Blick nicht so recht zu den momentanen Debatten um die Finanzreform passen. Gerade jetzt, wo sich ein politisch ausgesprochen heißer Herbst ankündigt und viele Menschen infolge der Reformvorhaben des Kabinetts Reallohneinbußen befürchten, gerade jetzt heißt es, die Gehälter steigen weiter und sie steigen möglicherweise sogar zu schnell. Knapp mehr als 17.000 Kronen betrug im zweiten Quartal der durchschnittliche Monatslohn in Tschechien. Das sind nach aktuellem Wechselkurs etwa 520 Euro, brutto wohlgemerkt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet das immerhin einen Anstieg von 6,8%. Nach Meinung mancher Experten ist dies jedoch zu viel. So meint etwa Wladimir Pikora, Finanzanalytiker der hiesigen Volksbank.
Dieser Anstieg der Löhne übersteigt das Wachstum der Wirtschaft und das wird sich in Zukunft ändern müssen. Die Unternehmen können sich nämlich bei der gegenwärtig schwachen Auslandsnachfrage einen so starken Lohnanstieg nicht leisten. Infolgedessen kann es dazu kommen, dass die Unternehmen gezwungen sind, einige Angestellte zu entlassen.
Petr Mach, Experte am Zentrum für Ökonomie und Politik, stößt in dasselbe Horn und nennt das Schreckgespenst der Beschäftigungspolitik auch gleich beim Namen.
Das bedeutet, dass die Ausgaben der Firmen rascher wachsen als die Einnahmen, was zu Entlassungen und zum Anstieg der Arbeitslosigkeit führen kann.
Die Gewerkschaften allerdings, die derzeit Änderungen in den Regierungsentwürfen für die geplante Finanzreform durchsetzen wollen und für September große Protestkundgebungen planen, meinen nicht, dass ihnen diese Zahlen den Wind aus den Segeln nehmen würden. Denn, so meint etwa Alena Vondrova, die Chefin des Gewerkschaftsverbandes der Staatsangestellten, es würde ja nun bereits um das Budget für nächstes Jahr gehen und hier seien durch die vorgesehenen Sparmaßnahmen eben tiefe Einschnitte zu erwarten. Und noch ein Punkt könnte die Angst vor einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und die damit einhergehende seine Meinung, die Löhne stiegen zu schnell, in ein anderes Licht rücken. Die Lebenshaltungskosten in Tschechien sind längst nicht mehr so gering, wie man das noch in den 90er Jahren kannte. Zwar stiegen die Verbraucherpreise im letzten Jahr nur um 0,1%, aber in der langfristigen Entwicklung der Kaufkraft der Krone in Tschechien gibt es dennoch Probleme, die man nicht wegleugnen kann. So etwa am Prager Wohnungsmarkt, wo die Monatsmiete für eine kleine Einzimmerwohnung etwa bei der Hälfte des Durchschnittslohns liegt.
Dem Comenius-Museum im niederländischen Naarden droht die Schließung. Das Museum ist Teil der Gedenkstätte von Jan Amos Komenský, dem weithin geachteten tschechischen Theologen und humanistischen Pädagogen, der 1670 in Naarden seine letzte Ruhestätte fand. Die Schließung des Museums wäre ein Schlag ins Gesicht für das tschechische Selbstverständnis, Komenský als einen Großen der tschechischen Geschichte zu ehren und im Gedächtnis zu bewahren. Weshalb droht dann dieser Einrichtung des Aus. Dazu mehr von Lothar Martin.
Die Comenius-Gedenkstätte in Naarden besteht aus einer Kapelle mit dem einst schon vergessenen Grab des Gelehrten sowie dem 1992 in einem angrenzenden Gebäude eingerichteten Museum. An dem im Jahre 1929 wiederentdeckten Grab von Komenský und der ihn beherbergenden Kapelle hatte der damalige tschechoslowakische Staat ein gehöriges Interesse und wollte diese Liegenschaft sogar kaufen. Doch die Niederlande bestand auf dem Eigentumsanspruch und bot der tschechischen Seite ihrerseits einen Mietvertrag zu dem symbolischen Entgelt von einem Gulden pro Jahr an. Der Vertrag wurde am 28. März 1933 unterzeichnet und besteht in seiner ursprünglichen Form bis heute. Allein diese Tatsache sei schon ein Pferdefuß, da sie die finanziellen Aufwendungen und Verantwortlichkeiten, die hier geleistet wurden bzw. zu übernehmen sind, nur sehr oberflächlich handhabe, nennt der Direktor des Comenius-Museums in Uherský Brod, Pavel Popelka, einen Kernpunkt des Problems. Denn die Tschechoslowakei habe bereits vor der Vertragsunterzeichnung einiges in die Kapelle investiert und, so Popelka weiter,
selbstverständlich hat die tschechische Seite auch nach der Unterzeichnung des Vertrags im Jahr 1933 einiges unternommen, zum Beispiel die komplette Renovierung der Kapelle mit Hilfe des künstlerischen Schaffens tschechischer und slowakischer Künstler. Dies alles wurde von unseren finanziellen Mitteln getragen. Allerdings hat der Vertrag seine rechtlichen Lücken, denn es ist ein Vertrag, der im Jahr 1933 unterzeichnet wurde und danach hat die damalige Tschechoslowakei eine komplizierte Entwicklung genommen. Sie wissen ja, wie oft sich bei uns alles geändert hat im Verlauf der Geschichte. Und selbst wenn wir die Kapelle bis zum heutigen Tag zum symbolischen Preis von einem Gulden nutzen können, so ist das Ganze im Wesentlichen rechtlich nur unvollkommen gelöst.
Das sieht auch die niederländische Seite so, die vor allem moniert, dass die tschechische Seite nur sporadisch in die Erhaltung der Gedenkstätte investiere und dass der Betrieb des der Kapelle 1992 angeschlossenen Museums ausschließlich von der Stadt Naarden finanziert werde. Und diese kleine holländische Stadt hat angesichts ihres riesigen Haushaltslochs von derzeit 2 Millionen Euro die Notbremse gezogen. Mit anderen Worten, Naarden will einem Stadtratsbeschluss zufolge die jährlichen Zuwendungen von 75.000 Euro für den Betrieb des Museums im kommenden Jahr halbieren und ab dem Jahr 2005 völlig einsparen. Deshalb stufte der Bürgermeister der Stadt, Jack Partein, die gegenwärtige Situation um das Museum einerseits als 5 vor 12, andererseits aber nicht als hoffnungslos ein. Denn wenn man sich bei dem Rundtischgespräch, das auf Initiative des tschechischen Botschafters Peter Kubernat für den 3. September in Den Haag vorgesehen ist, auf eine zukünftige Finanzierung einigen könne, sei noch nichts verloren, so Parteien. Und in Tschechien habe man sich auch bereits um eine finanzielle Unterstützung Gedanken gemacht, wie der Direktor des Comenius-Museum in Čerov, František Hýbl, durchblicken ließ.
Ich habe davon gehört, dass es dort einige finanzielle Engpässe gibt, aber ich denke, es wird kein Problem sein, von unserer Seite ein paar Kronen aufzutreiben. Auch in der Comenius-Union werden wir dazu eine Stellungnahme verabschieden und wir werden alle möglichen Mittel und Wege suchen, dass es nicht zur Schließung des Museums kommen wird, denn das wäre eine große Schande für unseren Staat.
Die Förderung des Transformationsprozesses in Tschechien ist auch einer der Schwerpunkte der hierzulande niedergelassenen deutschen Stiftungen. Ziel ist dabei, durch politische Beratung und Bildung Tschechien bei der Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft zu unterstützen. Dazu mehr im folgenden Beitrag von Katrin Sabina.
Nach dem politischen Umbruch 1989 wurden ausländische Organisationen mit offenen Armen empfangen. Jahrelang haben sich deutsche Organisationen in Tschechien am Aufbau und an der Unterstützung einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft beteiligt. Das Ziel wurde im Prinzip erreicht und die Republik bereitet sich nun auf den EU-Beitritt vor. Auch stehen die Organisationen hierzulande vor einer neuen Herausforderung. Ich sprach mit Milan Horacek, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Prag. Meine erste Frage galt den Projekten, die sein Büro realisiert.
Es ist eine der fünf politischen Stiftungen, deshalb ist der Auftrag auch ziemlich klar. Aber weil wir natürlich der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahe sind als Stiftung, ist auch natürlich, dass wir einen gewissen Schwerpunkt haben in unserer Ökologiearbeit. Aber nicht nur, wir machen auch Projekte in Richtung Menschenrechte, Kulturpolitik, Frauenproblematik und so weiter. Ja, konkret haben wir auch Projekte, die schon die ganzen 10 Jahre oder der Organisation der Ecobauern Pro Bio, nicht, die hier jetzt schon sehr große Erfolge erzielt haben. Jetzt zuletzt natürlich sehr viel auch zu EU-Erweiterung. Das heißt ganz konkret, was bedeutet das, wenn wir über Energie- und Trinkwassereinsparung hier in unseren Eco-Pavillon was als Ausstellung machen, wie weit zum Beispiel Windenergie in Deutschland schon entwickelt wird und wie wenig in Tschechien.
Den Schwerpunkt der Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung stellen Veranstaltungen zur Zukunft Mitteleuropas und zum EU-Beitritt Tschechiens dar. Milan Horacek fasst diesbezüglich die Themenschwerpunkte, die im Rahmen des EU-Beitrittsprogramms durchgeführt werden, kurz zusammen.
Ja, jetzt haben wir eine Reihe von Veranstaltungen gemacht, auch in Zusammenhang des Referendums, um bestimmte Ängste hier auch zu nehmen, die entweder bewusst von manchen Euroskeptikern verbreitet worden sind oder auch vielleicht unbewusst entstehen, weil dann gesagt wird, wir werden nicht mehr bestimmte Lebensmittel produzieren können oder es wird uns das und jenes verboten. Und das muss man dann auch in ganz normalen Veranstaltungen, in Diskussionen mit den Leuten dann auf rechte Maß zu bringen, dass man zum Beispiel Honig auch so weiter produzieren kann. In verschiedenen anderen Bereichen haben die Leute Angst, dass wenn jetzt Europa auf uns zukommt, ungebremst, ja, dass die uns mit ihrer wirtschaftlichen Kraft und Überlegenheit und so weiter niederwalzen in Tschechien. Ja. Und ich sage, nein, das muss doch ein gewisser Ausgleich. Diesmal wird auch Unterstützung gegeben von Brüssel, nicht? Und die wurde auch vernünftig ausgehandelt. Und dann ist es auch eine Frage, ändern muss man sich sowieso mit der Entwicklung, dann müssen sich ändern auch hier die Bürger.
Das war das heutige Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es gleich weiter. Die Repräsentanz der tschechischen Hauptstadt in Brüssel hat bislang 20 Millionen Kronen gekostet. Das sind mehr als 600.000 Euro. Geleitet wird das sogenannte Prager Haus vom Zdeněk Werner. Werner kann jedoch fast keine Projekte ausweisen, die die Ausgaben seiner Institution rechtfertigen würden. Vor kurzem hatte er dann Inspekteure aus dem Stadtmagistrat im Haus. Mehr von unserem freien Mitarbeiter Martin Jeschek im folgenden Wirtschaftsmagazin.
Der Kauf und die Gründung der Prager Repräsentanz in der europäischen Metropole kostete 50 Millionen Kronen, also etwa 1,7 Millionen Euro. Das an sich riecht noch nach keiner Sünde. Das Haus besteht jedoch gerade mal ein Jahr und die bisherigen zusätzlichen Kosten liegen bereits bei 20 Millionen Kronen, etwa 600.000 Euro. Projekte hat Zdeněk Werner dabei aber kaum veranstaltet. Dafür ist er jeden Tag Taxi gefahren, jeden zweiten Tag ging er mit jemandem zum Dienstessen. Die Kontrolle verwies auf ungenehmigte Dienstfahrten. Und Buchhaltung wurde eigentlich auch keine vorgefunden. Zdeněk Werner sagte zu Radio Prag, dass er erstens die Ergebnisse des Audit nicht gesehen hat, er kam gerade vom Urlaub. Zweitens, die Ergebnisse können nicht schlecht sein, denn mein Kollege, mein Assistent, ist Buchhalter. Ich habe nicht den Eindruck, dass er irgendwelche Fehler in der Buchhaltung gemacht hätte. Alles andere spricht aber gegen diese Ansicht. Der Prager Oberbürgermeister Pavel Bähm wollte zwar nicht sagen, welche Fehler genau beim Chef des Prager Hauses vorgefunden wurden. Er bestätigte jedoch, dass nicht alles korrekt war.
Kontrola ukázala, že vedení účetnictví nebylo na takové úrovni, jak by mělo být.
Die Kontrolle hat gezeigt, dass die Buchhaltung nicht gerade auf dem Niveau war, wie dies eigentlich sein sollte. Und es hat sich gezeigt, dass Fehler aufgetaucht sind. Einige Investitionen waren überflüssig. Darunter sei, wie die tschechische Wochenzeitung Respekt berichtete, unter anderem die Wohnausstattung zu verstehen, die 8-mal teurer angeschafft wurde, als es den Durchschnittspreisen in Belgien entspricht. So hat sich Zdeněk Werner zum Beispiel einen Fernseher angeschafft, der 2500 Euro kostete. Dasselbe bezieht sich auf die laufenden Kosten des Prager Vertretungsbüros. So etwa wurden monatlich 10 bis 15 Dienstessen in erstklassigen Brüsseler Restaurants bezahlt. Mit wem, worüber und aus welchem Anlass er dabei gesprochen hat, das konnte Werner nicht sagen. Alles in allem gab es bis jetzt nur eine einzige Veranstaltung im Prager Haus, eine Fotoausstellung. Über seine bisherigen Aktivitäten meint der Chef, wenn man von den kleinen Veranstaltungen spricht, so ist es nach langen Verhandlungen gelungen, die Chefs europäischer Medien in unser Haus zu holen. Darunter sind Chefredakteure sehr wichtige Medien. Das beginnt mit Irland, also bei der Irish Times, und reicht bis nach Italien. Das bedeutet konkret bis zum Corriere della Sera. Es kamen auch Medienbosse aus Schweden, Finnland und Dänemark, auch Leute vom Bayerischen Rundfunk waren hier, und es gab hier auch Vertreter des Fernsehens aus Südfrankreich. Diese Leute haben wir ins Prager Haus gelockt und bezahlt hat es die Europäische Kommission. Zdeněk Werner sagte, die Ergebnisse dieser Lobbying seien eben nicht leicht zu sehen. Wie auch immer, vorweisen kann er nur wenig. Man fragt sich, wer Herrn Werner nach Brüssel entsandt hat. Es ist etwa ein Jahr her, dass die Prager Mission unter dem damaligen Oberbürgermeister Jan Kassel eröffnet wurde. Er selbst, so Kassel, habe im Stadtrat dagegen gestimmt. Man muss Hardware von Software trennen. Man muss das Haus und die Besetzung auseinanderhalten. Der Gedanke des Hauses ist komplett richtig. Es ist eine richtige und gute Investition. Aber der Mann, der dorthin geschickt wurde, das ist ein Mann des Herrn Jan Zahradil von der Demokratischen Bürgerpartei ODS, der auch Mitglied des Europäischen Konvents ist. Der Mann hat den Gedanken komplett entwertet. Der Grundgedanke an sich ist völlig klar, Lobbying. Trotzdem ist es nicht uninteressant, die noble Prager Gesandtschaft mit Vertretungen anderer Metropolen zu vergleichen. Für Radio Prag hat sich Harald Bürger dazu geäußert. Er ist stellvertretender Leiter des Wiener Büros in Brüssel.
In Brüssel gibt es eine Bürogemeinschaft mit dem Wiener Wirtschaftsförderungsfonds. Der hat ein Büro bei uns im Haus. Und im Verbindungsbüro der Stadt Wien selbst sind vier Personen ständig beschäftigt. Das ist die Leiterin, ein Stellvertreter, eine Büroleiterin und eine Sekretärin. Und im Wiener Wirtschaftsförderungsfonds sind 1 bis 2 Personen ständig beschäftigt. Dazu gibt es noch 2 Praktikantenplätze. Ein Praktikantenplatz wird von einem Wiener Beamten derzeit besetzt, jeweils ein halbes Jahr. Das ist ein sogenannter Ausbildungsposten, um eben Wiener Beamte auch vertraut zu machen mit den Problemen der EU. Und am zweiten Praktikantenplatz gibt es sogenannte Kurzzeitpraktikanten, die etwa 1 bis 2 Monate in Brüssel bleiben, ebenfalls aus der Wiener Stadtverwaltung oder aus Beitrittsländern. Zum Beispiel der letzte aus der Tschechei war aus Brünn, aus Pilsen, der Herr Oswald. Und die werden eben von uns mit Personen bekannt gemacht und in die Arbeitsweise der EU eingeführt.
Von machtpolitischen Veranstaltungen ist weniger die Rede. Das noble Leben wird Zdeněk Werner im Prager Haus den Posten kosten. den er übrigens nicht durch ein reguläres Auswahlverfahren erhalten hatte. Die Ablösung soll im Herbst stattfinden und diesmal wird es ein solches Verfahren natürlich geben. Schwerwiegende Folgen muss Zdeněk Werner aber nicht erwarten. Der Prager Oberbürgermeister Pavel Bém sagte, dass außer einigen Details, etwa dass die völlig überflüssigen Investitionen von Herrn Werner zurückerstattet werden sollen, überlege er keine Sanktionen. Die tschechische Hauptstadt hat sich also vorerst in Brüssel nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt und darüber hinaus durch die bisherige Tätigkeit der Prager Vertretung offenbar eine Menge Geld verloren. Doch Tschechien ist noch ein EU-Neuling. In der Erlangung und im Einsatz von Geldern aus EU-Töpfen müssen erst gewisse Erfahrungswerte erworben werden. Und das Gleiche gilt umgekehrt für den Einsatz tschechischer Geldmittel auf dem Boden der Europäischen Union. Es bleibt also abzuwarten, wie Werners Nachfolger die ihm übertragene Aufgabe lösen wird. Dieser wird übrigens im Gegensatz zu seinem Vorgänger durch ein offenes Auswahlverfahren bestimmt.
Das war Martin Ježek und das Wirtschaftsmagazin. Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich im Namen aller, die dieses Programm vorbereitet haben, Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 704.